Hallo und herzlich willkommen zum Forschungspodcast des Sonderforschungsbereichs Crossing. Wir beschäftigen uns im heutigen Türchen mit dem verständlichen Erklären von einer Forschungsarbeit. Und dazu habe ich mir zwei von unseren WissenschaftlerInnen eingeladen, und zwar einmal die Alexandra Weber und den Alexander Sauer. Hallo, ihr zwei.
Hallo,
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau, als erstes würde ich euch mal ganz kurz bitten, mögt ihr euch mal kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin die Alexandra. Ich bin Doktorandin am Lehrstuhl von Professor Mantel am Fachbereich Informatik an der TU Darmstadt. Und mein Forschungsgebiet sind Programmanalysen zur Quantifizierung von Seitenkanälen. Das heißt, ich betrachte einen bestimmten Aspekt von Sicherheit in Software.
Ja, ich bin Alexander, bin am Lehrstuhl von Herr Professor Alber in der Physik hier auch in der TU Darmstadt. Und ich beschäftige mich mit Quantenzuständen und ihren Einordnungen und Wahrscheinlichkeitspolytopen für, ja, wenn man, also für verschränkte und nicht verschränkte Quantenzustände im Prinzip.
Okay, vielen Dank. Vielleicht werden wir später noch ein bisschen mehr dahinter kommen, wie eure Forschungsgebiete bei diesem Paper mit reingespielt haben. Heute wollen wir uns unterhalten über eine Arbeit mit dem Titel, ich lese mal kurz vor, Cache Side Channel Quantification and Mitigation for Quantum Cryptography. Da stolper ich direkt über einige Begriffe und da würde ich euch mal bitten, da vielleicht näher drauf einzugehen. Ich glaube, dass du, Alexandra, uns wahrscheinlich am besten erklären kannst, was denn ein Side-Channel ist und vielleicht im Speziellen ein Cache-Side-Channel.
Ja, gerne. Also ein Sidechannel, also ein Seitenkanal. Das ist ein Kanal, über den ein Computerprogramm unabsichtlich Informationen kommuniziert, also zum Beispiel auch Geheimnisse kommunizieren kann. Das heißt, das Programm sendet die Informationen oder die Geheimnisse nicht aktiv, sondern das passiert unabsichtlich über einen Kanal, der eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel die Ausführungszeit, also wie lange es dauert, bis das Programm ausgeführt wurde. Wenn die Zeit abhängt von den geheimen Informationen, also sich unterscheidet für verschiedene Geheimnisse, dann kann ein Angreifer, der die Ausführungszeit misst, also schaut, wann hat das Programm gestartet, wann war es fertig ausgeführt, Rückschlüsse ziehen auf das Geheimnis. Und ein Cache-Seitenkanal ist eine andere Art von Seitenkanal, wo jetzt nicht die Ausführungszeit an sich betrachtet wird, sondern die Interaktion des Programms mit einer bestimmten Hardware-Komponente, mit dem Cache.
Okay, vielen Dank. Dann gibt es noch die Quantenkryptographie und ich glaube, da bist du, Alex, der Ansprechpartner. Was können wir uns darunter vorstellen, kurz und knapp?
Genau, also was hier wichtig ist, eben dieser Quantenschlüsselaustausch im Prinzip, also dass man zwei Parteien sich einen Schlüssel generieren mit Hilfe von quantenphysikalischen ja, Grundlagen sozusagen, also dass sie einen Schlüsselaustausch vornehmen, der dann eben den Vorteil hat, dass man dadurch, dass man diese Prinzipien verwendet, der Schlüssel auch langfristig sicher ist und nicht durch irgendwie das Knacken von der Kommunikation dazwischen, die bei dem Austausch sozusagen vorgenommen wurde, dass man den Schlüssel dann nicht irgendwie herausfinden kann als Angreifer später, sondern ja, dass das absolut sicher ist sozusagen.
Aber ganz absolut sicher war es offensichtlich nicht, denn ihr habt ja ein Paper geschrieben, in dem es um eine Sicherheitslücke, glaube ich, geht. Vielleicht könnt ihr mal kurz uns beschreiben, worum geht's in der Veröffentlichung?
In der Veröffentlichung geht es darum, dass wir eine Analyse entwickelt haben, mit der wir untersuchen können, wie sicher solche Software zum Quantenschlüsselaustausch ist bezüglich dieser Seitenkanäle. Haben dann tatsächlich eine Seitenkanalschwachstelle gefunden, die den gesamten Schlüssel, der ausgetauscht wurde vorher über die physikalischen Geräte und mit diesen ganzen Prinzipien, die aber diesen kompletten Schlüssel dann verraten kann über einen Cache-Seitenkanal. Das heißt, das ist natürlich was, was man auf keinen Fall möchte, wenn man den Aufwand betrieben hat, um den Schlüssel auszutauschen, dass der hinterher von der Software, die auch notwendig ist für den Quantenschlüsselaustausch, hinterher verraten wird. Wir konnten aber glücklicherweise eine Methode finden, um diese Schwachstelle zu schließen und dann zu untersuchen, ob die Software hinterher sicher ist, und haben die Schwachstelle damit behoben.
Das heißt, die Quantenkryptographie war in dem Fall nicht das Problem, sondern die Software. Die Quantenkryptographie ist weiterhin super sicher.
Genau, also es kommt ja immer auf die genauen Protokolle an, die man verwendet und so weiter. Aber was sozusagen immer die Grundlage ist, wenn zwei Parteien eben was austauschen wollen, ist, dass man zuerst auf physikalischer Ebene irgendwelche Quantenzustände hin und her schickt Und dann Alice und Bob, die beiden Parteien, irgendwelche Messungen daran vornehmen oder Einstellungen und so weiter. Und dann sich darüber austauschen, was sie da genau gemacht haben. Und aus den Messergebnissen bekommen dann im Idealfall beide Bits, die sie dann als Schlüssel verwenden können. Also die auf beiden Seiten identisch sind und keiner kann diese Bits herausfinden. Also das ist sozusagen die Idee dahinter. Aber in der Realität ist es ja so, dass dann die Bits vielleicht nicht unbedingt alle identisch sind. Es gibt vielleicht Übertragungsfehler oder sonst irgendwas. Und da braucht man dann eben diese Nachbearbeitung. Und in der Software wurde dann, also die wurde untersucht von uns und da haben wir dann eben einen Fehler gefunden.
Okay, sehr spannend. Wie seid ihr denn jetzt überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Paper zu schreiben?
Ja, das war sehr spannend. In der Seitenkanalanalyse, wir betrachten grundsätzlich verschiedene kryptografische Implementierungen, weil diese Seitenkanäle können natürlich verschiedene Programme betreffen, Verschlüsselungsprogramme, Signaturprogramme und so weiter. Aber jetzt haben wir hier Quantenkryptographie betrachtet und das war für mich eine sehr interessante Sache, weil die Quantenkryptographie an sich, da ist ja oft der Fokus auf den physikalischen Prinzipien und durch die wird der Fokus aufgelegt, dass die Sicherheit durch die physikalischen Gesetze kommt. Aber was ich persönlich jetzt gar nicht so sehr im Kopf hatte bei der Quantenkryptographie, bevor wir diese Zusammenarbeit gestartet haben, ist, dass ja dieser große Softwareteil noch dahinter steht, dass man wirklich die Fehler, die Übertragungsfehler ausgleichen kann, die Sicherheit nochmal erhöhen muss und so weiter. Das heißt, dass da nochmal eine große Angriffsfläche ist für solche Seitenkanäle, die auch sehr relevant ist zu betrachten. Das war tatsächlich aus den Gesprächen und aus den Diskussionen eine super interessante Sache, die wir da festgestellt haben und weshalb wir dann jetzt auch die Quantenkryptographie-Software da angeschaut haben und ja auch die Schwachstelle dann gefunden haben.
Genau, von unserer Seite ist es im Prinzip so ähnlich. Also man hat, also als Physiker ist natürlich der Teil interessant bis zu dem Punkt, wo man die Messung durchgeführt hat sozusagen, aber dann kommt ja auch noch hinterher diese ganze Softwarenutzung und das wird im Labor meistens so gemacht. In unserem Fall war das dann irgendwie eine Bachelor- oder eine Masterarbeit, wo sich dann mal jemand drum gekümmert hat, diesen Code zu schreiben. Aber das ist ja alles nicht sauber analysiert worden vorher. Und deshalb war es für uns ganz interessant, da mal jemanden draufschauen zu lassen, der sich damit wirklich auskennt sozusagen. Ja, und da haben wir mit Alexandra jemanden gefunden.
Ja, super. Also das klingt nach einer sehr spannenden Zusammenarbeit, damit wir uns das jetzt noch ein bisschen besser vorstellen können. Ich habe gerade schon gehört, man hat offensichtlich viele Besprechungen und man redet viel miteinander, aber wie kann man sich das denn konkret vorstellen, wie ihr vorgegangen seid? Was habt ihr genau untersucht?
Die Analyse, mit der wir die Seitenkanäle untersuchen, die basiert auf einer Programmanalyse. Das heißt, da verwenden wir mathematisch fundierte Methoden, um zu modellieren, wie das Programm ausgeführt wird. Und da ist es natürlich wichtig, in dem Modell alle Aspekte zu berücksichtigen, die jetzt für diese Ausführung relevant sind und für die Sicherheitseigenschaft, die man betrachten will. Das war im Fall von der Quantenschlüsselaustauschsoftware zum Beispiel, dass sie sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, weil man ja arbeitet mit Messergebnissen von diesen physikalischen Übertragungen, wo man dann hinterher berechnen muss, was war jetzt anhand dieser Messergebnisse, die ich bekommen habe, die wahrscheinlichste Sache, die mein Gegenüber gesendet hat. Und solche Wahrscheinlichkeiten werden auf natürliche Weise zum Beispiel als Gleitkommazahlen repräsentiert. Das ist eine Sache, die in Modellen früher nicht so stark betrachtet worden ist, weil das in den anderen kryptografischen Programmen, die wir angeschaut haben, keine so starke Rolle gespielt hat. Benutzt aber ganz andere Komponenten bei der Programmausführung, die dann im Modell alle sinnvoll berücksichtigt werden müssen. Das heißt, das war hier die spannende Sache, wo wir erstmal die Programmanalyse entwerfen mussten, mit der wir dann das Programm analysieren konnten.
Jetzt frage ich noch, für welchen Anwendungszweck könnte das denn wichtig sein? Also, wozu braucht man Quantenkryptographie in der Praxis, jetzt wo ihr sie sicher gemacht habt oder noch sicherer?
Also jetzt konkret, was wir jetzt untersucht haben, ist eben die Anwendung für diesen verwässerten Code, eben dass man die Quantenkryptographie überhaupt erstmal, also oder zumindest soweit wir sie untersucht haben, sicher gemacht hat an der Stelle. Und ansonsten ist es eben immer da sicher, wo man langfristig sichere Schlüssel braucht. Also man muss eben in dem Moment, in dem man diesen Austausch vornimmt, muss man sich sicher sein, dass man mit der richtigen Person redet, aber danach ist alles, was man da ausgetauscht hatte, kann völlig frei verfügbar sein, aber der Schlüssel bleibt trotzdem langfristig sicher. Und in so Szenarien ist es eben besonders interessant. Während der mancher aktueller Kryptographie-Prinzipien eben darauf beruhen, dass man es jetzt gerade nicht berechnen kann, aber wenn man es vielleicht in 10 Jahren oder 20 Jahren ausgelesen hat oder mitgeschrieben hat jetzt, dann kann man es vielleicht später knacken. Und das ist hier eben anders, wenn man jetzt die Informationen alle mitgeschrieben hat, dann kann man damit auch in 100 oder 1000 Jahren noch nichts anfangen.
Hast du da irgendein Beispiel für uns? Könntest du dir vorstellen, wo das vielleicht mal eingesetzt wird?
Also jetzt zum Beispiel aus Crossing war ja zum Beispiel die Überlegung für aus irgendwelchen Medizindaten zum Beispiel oder einfach generell alle Daten, von denen man nicht möchte, dass sie in ein paar Jahren sozusagen verfügbar sind für alle. Und da ist es überall interessant.
Das ist auch gerade ein sehr aktives Forschungsgebiet. Also zum Beispiel die Bundesregierung ist da auch am Investieren in einem Projekt. Und es gibt verschiedene andere Projekte, die jetzt daran arbeiten, an dem Deployment tatsächlich für Kommunikation zwischen verschiedenen Behörden oder für Banking-Anwendungen zum Beispiel.
Ja, also man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass sichere Kommunikation heutzutage schon wichtig ist und in der Zukunft immer noch wichtiger werden wird. Was aber auch wichtig ist, ist Zusammenarbeit in der Forschung. Die Veröffentlichung ist ja das beste Beispiel dafür. Und ihr habt für dieses Paper tatsächlich auch einen Preis bekommen, nämlich den Crossing Collaboration Award. Der wird jährlich verliehen und ist ein Preis für gute Zusammenarbeit, denke ich, kann man sagen. Könnt ihr uns dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen?
Genau, der Collaboration Award, der wird eben jedes Jahr einmal verliehen an Gruppen aus Crossing von uns, wobei natürlich dann wichtig ist, dass diese Gruppen, dass mehrere verschiedene Teilbereiche zusammengearbeitet haben, eine Veröffentlichung produziert haben mit ihrer Zusammenarbeit. Und da gibt es jedes Jahr immer interessante Beiträge und einer davon wird dann eben ausgewählt und dieses Jahr waren wir so glücklich, das zu gewinnen.
Genau, ihr habt aber abgesehen von eurem Paper, von dem wir gerade gehört haben, da war ein Teil Quantenkryptographie und ein Teil Seitenkanal finden und ausmerzen, habt ihr euch aber noch weitere Personen ins Boot geholt?
Genau, also eine Sache, die ja auch im Prinzip dazu geführt hat, dass wir das Ganze überhaupt noch mal genau betrachten wollten, ist, dass man bei uns in der Physik zum Beispiel diese Softwaregeschichten meistens irgendwie mal schnell hinprogrammiert oder das macht ein Bachelor oder so oder ein Hiwi. Und wenn man jetzt diese verbesserte Variante, die wir jetzt herausgefunden haben, dann einfach einbaut, dann kann es passieren, dass es dann vielleicht in 5 Jahren oder so wieder in Vergessenheit gerät. Aber da haben wir uns nochmal zusammengesetzt mit den Kollegen von E1, also die CogniCrypt betreuen. Und da dann nochmal die Zusammenarbeit erweitert und da eben dafür gesorgt, dass in CogniCrypt eben auch diese verbesserte Version eingebaut wurde und jetzt allen zur Verfügung steht, die eben CogniCrypt nutzen.
Für diejenigen, die noch nicht so mit Crossing vertraut sind, könnt ihr uns kurz noch erklären, was CogniCrypt ist?
CogniCrypt ist im Prinzip so eine Java-Anwendung oder Erweiterung, mit der Entwicklerinnen eben ihren Code prüfen lassen können oder sich Tipps geben lassen können, wie sie sicheren Code schreiben und dann auch direkt die sichere Version bekommen sozusagen. Und das ist eben eine gute Hilfestellung oder ein Tool zum Prüfen und Erweitern von Code, damit er dann sicher wird.
Also mehrere tolle Projekte haben wir jetzt heute gleich kennengelernt. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an euch beide. Ihr könnt euch ja mal während der andere antwortet die Ohren zuhalten. Und zwar, wie lief denn diese Kooperation zwischen Physik und Informatik? Was war da ein Vorteil, aber gab es vielleicht auch Herausforderungen in der Zusammenarbeit?
Ja, ein ganz großer Vorteil ist natürlich der direkte Austausch gewesen. Also, dass wir zum einen die Expertise für die Seitenkanalanalyse hatten aus der Informatik und dann aber auch auf der anderen Seite aus der Physik direkt mit den Personen zusammenarbeiten konnten, die auch den Code für die Quantenschlüsselaustausch entwickeln und auch dann benutzen für ihre Quantenschlüsselaustausch-Setups. Das heißt, die dann auch direkt Feedback geben konnten, wenn wir eine Gegenmaßnahme gegen eine Schwachstelle zum Beispiel entwickelt haben. Wie würde das jetzt die Nutzung im Alltag in diesen Setups beeinflussen? Wie könnte man damit dann arbeiten? Herausforderungen gab es natürlich auch. Also, wir sind ja eine Zusammenarbeit aus drei verschiedenen Bereichen, also aus der Informatik, der theoretischen Physik und der Experimentalphysik. Das heißt, eine Herausforderung war erstmal natürlich eine gemeinsame Sprache zu finden, weil ja natürlich im Alltag die Forschungsfragen und die Schwerpunkte, die man setzt, sich sehr unterscheiden. Das heißt, da erstmal herauszufinden, wie können wir da. Was können wir da zusammen erreichen? Wie können wir uns so verständigen zwischen den verschiedenen Forschungsfragen? Das war aber auch, was die Diskussion besonders interessant und spannend gemacht hat. Also in meinem Alltag zum Beispiel in der Forschung komme ich jetzt nicht so oft mit den Details von der Physik in Kontakt. Und das war für mich total spannend, dann auch zu sehen, was da die Fragen sind, was da interessant ist in der Forschung.
Alex, wie sieht es bei dir aus?
Genau, also im Prinzip, Alexandra, das jetzt alles schon ganz gut genannt. Also vor allem diese gemeinsame Sprache, das war anfangs ein bisschen schwierig, aber das haben wir dann auch ganz gut hinbekommen. Aber es ist eben auch so, aus unserer Sicht war das dann auch ein bisschen ungewöhnlich am Anfang, dass so jede einzelne Zeile Code, wie wichtig das sein kann, was da genau drinsteht und welche Schwierigkeiten es dann geben kann und so, das war uns vorher nicht ganz klar, aber das haben wir dann auch hinbekommen.
Prima, das hört sich so an, als hättet ihr Gefallen daran gefunden. Also können wir auf weitere Kollaborationen aus diesem Bereich hoffen. Stillschweigendes Nicken herrscht da. Dann hätte ich jetzt am Schluss noch eine ganz persönliche Frage an euch. Denn ihr habt ja am Anfang gesagt, ihr promoviert beide. Und dann würde ich euch mal fragen, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen zu promovieren? Und was gefällt euch daran?
Also was mich besonders interessiert und auch schon früh im Studium interessiert hat, sind formale Methoden, also diese mathematisch modierten Ansätze, die ich vorhin erwähnt habe, für die IT-Sicherheit. Das heißt, dass man tatsächlich wirklich genau spezifizieren kann, was meine ich mit Sicherheit, welche Eigenschaften des Programms betrachte ich und wenn ich sage, das ist sicher, was genau meine ich damit eigentlich? Und dass man dementsprechend dann auch verlässlich überprüfen kann, welche Programme jetzt welche Eigenschaften erfüllen und wie sicher sind. Also das fand ich schon immer sehr spannend im Studium und ich konnte dann auch in meinen Abschlussarbeiten zum Beispiel am Lehrstuhl von Professor Mantel direkt ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und an verschiedenen Aspekten mitarbeiten. Und jetzt in der Promotion fokussiere ich mich halt auf die kryptografischen Implementierungen, was natürlich auch eine besonders spannende Anwendung ist, weil die Kryptografie ja in der Theorie betrachtet wird und es wird untersucht, wie sicher ist sie. Aber die Sicherheit in der Praxis steht und fällt mit der konkreten Implementierung, weil solche Seitenkanalschwachstellen, wie der Alexander eben schon gesagt hat, in einzelnen Codezeilen auftreten können. Das heißt, da ist die Implementierungssicherheit ganz wichtig und das ist für mich wirklich spannend, dass wir da zur Sicherheit von der Kryptografie beitragen können.
Alex, wie schaut es bei dir aus? Warum hast du gedacht, Mensch, ein Doktor in Physik, das wär's?
Ja, also ich war in der Masterarbeit auch schon mit einem ganz ähnlichen Thema beschäftigt, was ich jetzt auch mache. Und das fand ich dann so interessant, die Quantenschlüsselaustausch an sich generell als Thema. Oder jetzt, was ich dann ja konkreter mache mit diesen Wahrscheinlichkeitspolytopen, dass man sich das so genau anschaut, wie sich das Ganze verhält da in den Details. Das fand ich so interessant, dass ich da gedacht habe, das da einen Doktor zu machen, das wäre interessant. Und ja, und dann auch während der Arbeit, da gibt es dann auch viele Sachen, man kommt immer auf Konferenzen rum, vielleicht mal eine Summer School hier und da. Man sieht viel, man erfährt viel, man lernt viel. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
Ja, schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr uns so spannende Einblicke gegeben habt in eure Forschung. Und ja, wünsche für weitere Zusammenarbeit sehr viel Erfolg und euch jetzt natürlich noch eine schöne Restweihnachtszeit.
Vielen Dank.
Danke,
vielen Dank für die Einladung.